So, in meinen Predigten beschäftigen wir uns zurzeit mit der Person des Abraham und einen kurzen Rückblick. Wir haben bisher gesehen, Gott fordert Abraham heraus, auszuziehen aus einem normalen bürgerlichen Leben und in Zukunft nur noch ganz ihm zu vertrauen. Abraham geht tatsächlich los, auch wenn er zunächst mal mit sich kämpfen musste. Machst du ruhig schon einen weiter? Genau. Auch wenn er mit sich kämpfen musste, aber er glaubt Gott sein Versprechen und lässt sich auf dieses Abenteuer des Glaubens ein. Die Schwierigkeiten lassen nicht lange auf sich warten. Als er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten ziehen muss, gerät sein frisch gefasster Glaube schon ins Wanken und um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, gibt er seine Frau als seine Schwester aus. Als die Sache auffliegt, muss er sich vom Pharao die Frage gefallen lassen, warum hast du mich angelogen? Oha, ne? Abraham, der Mann Gottes, der Berufene, muss sich die Frage gefallen lassen, warum hast du mich angelogen? Wir haben es so gedeutet, ein weiter. Abraham war oberflächlich begeistert von diesem Gott, der ihm dieses Versprechen gegeben hat, aber er war noch nicht wirklich erfüllt davon. Dieses feste Vertrauen zu Gott war einfach noch nicht da. Woher auch? Er war ja gerade erst gestartet mit Gott. Das war ja alles noch gar nicht alt, das war noch nicht lange her und er hatte das noch gar nicht so tief verinnerlicht. Ein tiefes Vertrauen zu Gott oder auch zu einer anderen Person, wenn man allgemeiner spricht, muss ja erst einmal wachsen, das muss man erst einmal erlernen. Die gute Botschaft an dieser Stelle, Gott geht weiter mit Abraham. Gottes Versprechen, ihn zu einem großen Volk zu machen, ist nicht abhängig davon, dass Abraham ja keinen Fehler macht. Das mache ich nicht, oder? Okay. Das ist ja manchmal so unsere Vorstellung. Ne? Jetzt gehen wir mit Gott, jetzt dürfen wir ja keinen Fehler machen, sonst ist er schon wieder sauer auf uns. Ist nicht der Fall. Gott geht weiter mit ihm, auch wenn Abraham hier so völlig daneben gepackt hat. Gottes Versprechen, so haben wir gesagt, steht wie ein Bogen über seinem Leben. Auch wenn er noch lange nicht dieses große Glaubensvorbild ist, was er vielleicht auch gerne wäre, aber Gott trotzdem weiter mit ihm. Wir gehen jetzt heute einen Schritt weiter. Wir lesen dazu erstmal diesen Text aus 1. Mose 13. Abraham kehrt in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lass uns mal diese Situation anschauen, was hier abläuft. Abraham und Lot waren Kleinviehnomaden. Das heißt, sie hatten beide ihre eigenen Herden, ihre eigenen Hirten und natürlich ihre eigenen Familien, die sie auch zu versorgen hatten. Darum waren sie ständig auf der Suche nach neuem Weideland für ihre Tiere. Kleinviehnomaden wechselten oft zwischen Steppe und Kulturland hin und her. Das bedeutete, dass sie darauf angewiesen waren, dass die Bewohner des Landes sie auf ihren Feldern duldeten. In der Praxis lief das so ab, die Landesbewohner ernteten zunächst mal selber ihre Felder ab oder ließen ihre eigenen Herden dort weiden und den Nomaden überließen sie dann den Rest. Das war damals so üblich und das lief auch in der Regel ganz gut. Aber wir können uns gut vorstellen, dass die Herden von Abraham und Lot das dann nie aus dem Überfluss leben konnten. Es war natürlich nie viel, was da war. Sie mussten immer mit dem zufrieden sein, was übrig war. Und das hatte zur Folge, dass sie große Flächen benötigten, um ihre Herden satt zu bekommen, weil der Weideraum für so viele Tiere natürlich zu eng war.
Und diejenigen, die am meisten Probleme damit hatten, das waren natürlich die Hirten der Eigentümer. Die mussten ja jetzt miteinander und nebeneinander irgendwie arbeiten. Und dann ging es wahrscheinlich ständig um so Fragen wie, wer darf das schöne Feld hier benutzen und abernten und wer muss sich mit diesem kargen Feld da hinten irgendwie begnügen? Oder wer ist zuerst an der Wasserstelle, um da irgendwie seine Tiere zuerst zu tränken? Und die Hirten wiederum kamen am Ende eines nervigen Tages zu Abram und Lot, also zu ihren Herren, und schimpften und beschwerten sich, die haben sich wieder vorgedrängelt oder das hat wieder nicht ausgereicht und so. Also das Klima am Arbeitsplatz wurde merklich schlechter. Und ich denke, wir können einen Gedanken aus diesem Text an dieser Stelle schon nehmen und auf den möchte ich auch heute einfach nur eingehen und ein bisschen uns das nochmal nahe bringen. Konflikte gehören anscheinend zum Leben dazu. Es ist ganz offensichtlich nicht so, dass Konflikte nur da entstehen, wo ein Mensch furchtbar böse ist oder wo er ganz, ganz egoistisch immer nur ist. Oder nachtragend oder jähzornig. Also das würde ich weder Abraham noch Lot und auch nicht ihren Hirten unterstellen wollen. Das waren ganz einfach nur Menschen, die miteinander leben wollten. Die wollten einfach nur existieren, die wollten einfach miteinander irgendwie das Leben gestalten und ihre Arbeit tun, ganz ohne böse Absichten. Konflikte entstehen auf dieser Welt eben nicht nur da, wo einer dem anderen vorsätzlich schaden will, sondern sie entstehen ganz einfach auch da, wo man miteinander lebt, wo man irgendwie sich einander nahe kommt. Konflikte entstehen zum Beispiel, weil Ressourcen begrenzt sind, so wie bei den beiden hier. Ja? Also das ist da einfach, ja, man musste das vernünftig aufteilen, was es da eben noch an Weideflächen gab. Wenn wir das auf uns heute übertragen, das beginnt schon bei Geschwistern in einer Familie. Das erleben ja manche jungen Eltern, gerade jetzt zur Zeit auch in ihrer eigenen Familie, ganz praktisch bei sich zu Hause, wenn ein etwas älteres Kind mit einmal ein jüngeres Geschwisterchen bekommt, dann ächzt und rumort es so im Familiengebälk, nicht wahr? Denn mit einem Mal wird der einstige Prinz oder das einstige Prinzesschen entthront. Es ist nicht mehr nur das eine Kind da. Und diese begrenzte Ressource der Liebe der Eltern oder der Aufmerksamkeit der Eltern, die muss sich dieses Kind nun mit einmal mit diesem Neuankömmling teilen. Und das kann dann zu recht drastischen Verhaltensänderungen führen. So die Eltern erkennen ihren kleinen Sonnenschein gar nicht mehr wieder. Der war bisher immer so lieb und hat immer alles gemacht, was man ihm gesagt hat. Und auf einmal gibt es nur noch Streit und der macht irgendwelche Sachen, die er vorher nie gemacht hat. Wie sagt man so schön, jede Kindheit hat ihre eigene Tragödie. Und das ist ganz offensichtlich das, was wir erleben, auch zu Hause. Konflikte entstehen, weil Ressourcen nun mal begrenzt sind. Konflikte entstehen auch einfach, weil Menschen verschieden sind, weil man zu unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Sichtweisen hat. Diejenigen, die von uns aus einer großen Sippe kommen, die wissen das. Geschwister einer Familie haben oft weit über das Kindesalter hinaus dann auch miteinander Konflikte. Und sie lösen die manchmal mit geeigneten Mitteln, oft aber auch mit nicht ganz so geeigneten. Da werden gestandene Männer und Frauen plötzlich verhaltenstechnisch wieder zu Kleinkindern. So, wenn es um die eigenen Geschwister geht, ne, da kann man schon mal ordentlich auskeilen, so gegen den anderen. Auch zwischen Eltern und Kindern gibt es Konflikte, am heftigsten in der Pubertät, aber auch davor und mitunter auch hinterher. Ehen ohne Konflikte sind nicht vorstellbar, es sei denn, man lebt in einem so großen Abstand voneinander, dass man sich fast nichts mehr antun kann. Das soll es geben, sogar innerhalb eines Haushalts. Auch zusammenarbeiten bringt Konflikte. Kein Arbeitsplatz ist frei von Konflikten. Und vielleicht hat es sich sogar bei dem einen oder anderen schon rumgesprochen. Es gibt noch nicht mal Gemeinden ohne Konflikte. Tut mir leid, wenn ich dich an dieser Stelle enttäuschen muss. Aber das gibt es leider nicht, auch bei uns nicht. Denn auch Menschen, die an Gott glauben, sind Menschen. Und wenn wir Gemeinde hier auch als Familie verstehen wollen, dann zeigt das auf der einen Seite so unsere Zusammengehörigkeit natürlich. Es zeigt aber auf der anderen Seite ja auch unser Konfliktpotenzial. Denn wenn du an deine eigene Familie denkst, mit den paar Leuten, die ihr seid, und dann stell dir eine Familie mit 50 oder 60 oder 100 Leuten vor, was da noch mehr dazu kommt und man trifft hier den einen oder anderen ein, zwei, vielleicht sogar dreimal die Woche, das ist schon einiges an Diskussionspotenzial, was da ist. Konflikte gehören also zum Leben dazu. Und wisst ihr, ich bin mir durchaus bewusst, dass sich der Punkt sehr banal anhört, den ich uns heute Morgen jetzt hier präsentiere. Er ist es aber nicht. Nicht wirklich. Sondern das kann für manche von uns ein ganz wichtiger Hinweis sein für deine Bewertung deiner Beziehungen. Denn ich sag's mal so rum, wenn du immer auf der Suche nach der perfekten Beziehung bist, und wenn perfekt für dich bedeutet, dass man sich nicht streiten darf, dann wirst du immer auf der Suche bleiben. Wenn du nicht begreifst oder nicht, es auch nicht einfach akzeptieren willst, dass Konflikte zum Miteinander dazugehören, dann wirst du ständig von deinen Beziehungen enttäuscht sein. Enttäuscht von deinen Freundschaften, enttäuscht von deiner Ehe, enttäuscht von deinen Kindern, enttäuscht von deiner Gemeinde. Es gibt so viel guten Grund, von den Menschen um einen herum enttäuscht zu sein. Und wie viele Leute gibt es, die lange Geschichten erzählen können über all die Menschen, von denen sie enttäuscht worden sind in ihrem Leben? Und wenn du versuchst, mit ihnen das Thema zu wechseln, dann drehen sie gedanklich eine Runde und dann sind sie beim Nächsten, der sie wieder enttäuscht hat in ihrem Leben, wo es nicht so hingehauen hat mit der Beziehung, wie sie sich das vorgestellt haben. Wisst ihr, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich will Verletzungen in Beziehungen nicht kleinreden und es gibt tatsächlich so etwas wie toxische Beziehungen, die funktionieren einfach nicht. Die tun mir und dem anderen einfach nicht gut und da ist es wirklich besser, wenn man sich trennt. Nur wenn du beobachtest, dass das bei dir anscheinend so ein Muster ist, dass Beziehungen zu anderen in deinem Leben einfach nicht auf Dauer funktionieren, dann ist es vielleicht der Punkt, bei dem du für dich einmal ansetzen solltest. Bei den Erwartungen, die du an eine Beziehung hast. Wie viele Menschen sind immer auf der Suche nach dem idealen Partner, dem idealen Freund, der idealen Freundin, dem idealen Arbeitskollegen, der idealen Gemeinde und sind immer wieder enttäuscht, weil ausgerechnet sie immer so Knallköpfen begegnen, nicht wahr? Wie kann das nur kommen? Wisst ihr, ich bin der Überzeugung, der beste und letztlich der einzige Weg aus dieser ständigen Enttäuschung über andere Menschen, um da rauszukommen, ist, sich nicht länger dieser Täuschung hinzugeben, dass Zusammenleben konfliktfrei ablaufen kann. Wir sehen es in unserem Text, das hat auch Abraham nicht geschafft. Und der hatte eine Verheißung von Gott, dass der ihn über alle Maßen segnen will. Deswegen akzeptiert zuallererst mal diese Tatsache, Konflikte gehören dazu. Und wenn du dein Leben nicht auf einer einsamen Insel verbringen willst, dann wirst du wohl oder übel lernen müssen, deine Beziehungen mit Menschen mitsamt dieser Konflikte zu leben. Wie man das macht, da gibt es dann die unterschiedlichsten Strategien. Da gibt es die Streitsucher. Die gehen immer als erstes mal rein, ne? Die lassen keinen Streit aus, die wollen das immer direkt ausdiskutiert haben. Dann gibt es die Streitvermeider. Das sind diejenigen, die immer hoffen, dass sich der Konflikt vielleicht ja irgendwie von selber löst. Dass irgendwie Gras über die Sache wächst. Aber es gibt noch eine ganze Menge dazwischen, das schauen wir uns nächste Woche an. Da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Klar ist eines, unser Gott möchte, dass wir lernen, Konflikte in unseren Beziehungen zu bewältigen. In Kolosser 3 gibt er uns einen ganz wichtigen Hinweis für das Zusammenleben in einer Gemeinde und auch sonst. Er sagt hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Klingt nach einer Menge Arbeit. Und das ist es wohl auch. Gemeinschaft gibt es nie umsonst. Das kannst du dir abschminken. Gemeinschaft mit Menschen gibt es nicht umsonst. Und wenn wir das verstehen und bejahen und annehmen, dann ist für manche von uns, glaube ich, schon ganz viel geschafft. Wie man das lernen kann? Durch Übung. Nur durch Übung. Ja, wo gibt es denn dafür eine Schulung? Da hast du gerade Glück. Hier bei uns. 13 Schulungen wurden uns heute Morgen angeboten. Alle mit diesem einen Thema. Unsere Kleingruppen. Natürlich tragen die alle verschiedene Namen. Natürlich haben sie alle verschiedene Schwerpunkte. Und natürlich hören wir in allen Kleingruppen auf verschiedene Art und Weisen auf Gott. Aber eines ist in allen unseren Gruppen gleich. Da haben wir ganz sorgfältig drauf geachtet bei der Zusammenstellung. Sie bestehen alle aus furchtbar unperfekten Menschen. Das ist bei uns sozusagen Voraussetzung, um reinkommen zu dürfen. Und deswegen bieten sie dir das ideale Übungsfeld, um deine Erwartungen an andere Menschen mal so ein bisschen anzupassen, vielleicht runterzuschleifen. Nicht umsonst reden wir von Kleingruppensemestern. Hier gibt es was zu lernen. Von Gott und voneinander. Das ist deine Chance.